Warum haben Sie sich jetzt Skandinavien vorgenommen für Ihre Untersuchung?
Vielleicht genau aus dem Grund, weil Skandinavien tatsächlich etwas unter dem Radar manchmal lag, wenn wir uns Populismusforschung angeschaut haben. Das ist interessant, weil es in den nordischen Ländern, fast allen mit Ausnahme von Island, seit langem mitunter sehr starke rechtspopulistische Parteien gibt, die einen erheblichen Einfluss haben, die da sehr das politische Klima verändert haben. Und das haben wir versucht, in dieser Studie in den Blick zu nehmen. Wir haben rechtspopulistische Parteien und vor allem Gegenstrategien gegen diese Parteien in Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland uns angeschaut. Und das ist auch deshalb interessant, weil die Länder einerseits relativ ähnlich sind. Das sind alles lange und etablierte, stabile Demokratien mit einem bemerkenswerten Wohlstandsniveau in der Regel auch, die zugleich alle rechtspopulistische Parteien inzwischen haben. Die unterscheiden sich in manchen Details. Das ist auch wichtig für so eine Studie, damit sie quasi Erkenntnis haben dadurch, wie unterschiedlich die Parteien sind. Aber sie sind sich in vielerlei Hinsicht auch ähnlich, sodass man die Dinge tatsächlich vergleichen kann.
Aber man redet natürlich auch so ein bisschen über große Zeitabschnitte, denn wenn man genau hinguckt, und das ist jetzt vielleicht so, je südlicher man in Deutschland lebt, nicht ganz so offensichtlich, aber eigentlich haben zum Beispiel die Dänen, also in Dänemark, schon seit einer ganzen Weile so eine Entliberalisierung der Politik stattgefunden, die gar nicht unbedingt von einer rechtspopulistischen Partei, sondern eigentlich eher von den Konservativen vorangetrieben worden ist, und zwar schon über eher 10 Jahre als über 3 Jahre. Was sind denn die Unterschiede zwischen den untersuchten Ländern?
Sie haben völlig recht. Mitunter sehr, sehr lange Entwicklungen, und darin unterscheiden sich die untersuchten Länder auch von Deutschland. Da haben wir ja mit der AfD eine relativ späte Gründung einer erfolgreichen rechtspopulistischen Partei. Dänemark und Norwegen, es ist etwas anders gelagert. Da gab es in den 70ern, 80ern schon rechtspopulistische Parteien. In Norwegen muss man vielleicht noch hinzufügen, dass die mit radikalen Steuersenkungsagenda in den 70ern angetreten sind. Also die haben sozusagen einen etwas anderen Hintergrund. Schweden wiederum ein ganz anderer Fall. Die Schwedendemokraten, über die wir viel gesprochen haben in den letzten Tagen, weil ja Wahlen in Schweden stattgefunden haben, die kann man eindeutig zurückverfolgen auf rechtsextreme Ursprünge. Sie wurden gegründet von einem ehemaligen Waffen-SS-Mitglied. Auf den lokalen Listen der Partei haben in diesem Jahr noch ehemalige Mitglieder der Nationalsozialistischen Front kandidiert. Also durchaus unterschiedliche Hintergründe. Was ihnen gemeinsam ist, dass sie in all den Ländern erfolgreich eigentlich das Debattenklima verändert haben, so wie sie es beschrieben haben, im Sinne einer Entliberalisierung, im Sinne von sehr viel harscheren Positionen, etwa in Fragen von Zuwanderung, von Migration, von Flüchtlingen. Aber, und das ist interessant, auch etwa in Fragen von Gleichstellung und Gleichberechtigung. Da erleben wir ja die nordischen Länder als besonders fortschrittlich, was sie auch sind, aber auch in diesem Bereich sind sozusagen die Rechtspopulisten spürbar.
Weil Sie gerade Schweden angesprochen haben, klar, die Wahlen waren am vergangenen Wochenende. Jetzt ist ja so ein bisschen so eine Entspannung, kann man es nicht nennen, aber zumindest so ein bisschen so eine Beruhigung eingetreten, nachdem vorher befürchtet worden ist, dass die Schwedendemokraten sehr erfolgreich sein werden, hat man jetzt so gesagt, klar, starke politische Kraft, aber wenigstens nicht. Wie ist denn das einzuschätzen, dieser Wahlerfolg aus Ihrer Sicht, jetzt mal so tagesaktuell gesehen?
Das ist in der Tat ein super spannendes Ergebnis. Wir haben ja im Sommer Schlagzeilen gehabt, dass die Schwedendemokraten wahrscheinlich die größte Partei werden. Das wurde ja auch in Deutschland sehr breit diskutiert. Das sind sie nun nicht. Sie sind drittstärkste Partei mit etwas mehr als 17%. Und wenn man sich den Verlauf der Wahlkampagne oder der öffentlichen Debatten in diesem Jahr anschaut, kann man das wahrscheinlich auch ganz gut erklären. Man kann nachvollziehen, dass etwa bis Mai, Juni diesen Jahres vor allem über Fragen von Integration, Zuwanderung gesprochen wurde. Ja. Die etablierten Parteien haben sich da weitgehend den Vorstellungen der Schwedendemokraten angeschlossen. Und das führt natürlich dazu, dass das Thema außerordentlich prominent ist und die Rechtspopulisten stärkt. Dann haben 2 interessante Sachen stattgefunden. Einmal gab es auch hier einen heißen Sommer. Ja. Und das hat dazu geführt, dass man plötzlich über das Klima geredet hat und die Erderwärmung. Und das führt natürlich dazu, dass plötzlich die Grünen wieder über die hier kritische 4%-Hürde in den Umfragen gekommen sind und jetzt wieder ins Parlament gekommen sind. Und dann nach der Sommerpause hat man über, ich würde sagen, klassisch sozialdemokratische Themen gesprochen, über Wohnen, das war ein wichtiges Thema, über Gesundheit, Gesundheitsversorgung, über den Sozialstaat insgesamt. Und das sind natürlich Themen, bei denen die Rechtspopulisten keine offenbar für die breite Bevölkerung überzeugenden Antworten haben. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass die Schwedendemokraten sehr viel schlechter abgeschnitten haben als erwartet.
Da haben wir jetzt im Gespräch sozusagen vom Tagesaktuellen eine schöne Kurve bekommen zu Ihrer Studie wieder hin. Wenn ich mal einen Kollegen aus der Taz zitieren darf, der in einem Kommentar in der letzten Woche, Martin Reh ist das, geschrieben hat, seit 2015 gibt es zwei Leerstellen im deutschen Parteiensystem, die einer konservativen und die einer traditionssozialdemokratischen Partei. Wer das AfD-Problem lösen will, muss beide Leerstellen wieder besetzen. Mit einer Jens Spahn-CDU und einer Oskar Lafontaine-SPD stünden die Chancen gut, die AfD wieder auf oder unter 5% zu reduzieren. Was der Herr Reh hier macht, ist ja so ein bisschen die rechte und die linke Ecke der beiden genannten Parteien zu nehmen, um zu sagen, und mit so einer Art Profil wäre es möglich, Rechtspopulismus zu begegnen. Sie haben eben gerade gesagt, dass die Sozialpolitik in Schweden, die Diskussion darüber, eine Rolle gespielt haben könnte bei dem eher nicht ganz so guten Abschneiden der Schwedendemokraten. Das Zitat von dem Herrn Reh gerade, wie würden Sie das einordnen?
Ich habe das auch gelesen und ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich störe mich ein bisschen an den genannten Personen, an Jens Spahn und an Oskar Lafontaine. Und ich will Ihnen gerne erklären, warum. Ich glaube nämlich, dass die beiden in gewisser Weise nicht geeignet sind, weil sie ja das machen, was wir kritisch bewerten, wenn man den Erfolg von Rechtspopulisten einschränken will, nämlich sie thematisieren unter anderem deren Themen. Ja. Jens Spahn hat sich ja sehr breit ausgelassen in der Flüchtlingsdebatte darüber, wie man Leistungen reduzieren muss und vieles anderes. Und auch Oskar Lafontaine hat ja in seiner Karriere immer wieder Themen berührt. Etwa am Anfang der 90er hat er in Frage gestellt, ob man uneingeschränktes Asylrecht gewähren kann. Vor nicht allzu langer Zeit hat er über Fremdarbeiter gesprochen, die sozusagen den Deutschen irgendetwas wegnehmen. Sprich, genau die Themen aufgegriffen, die Rechtspopulisten stark machen. Und deshalb hadere ich so ein bisschen mit den Personen. Aber ich kann den Punkt verstehen, dass wir eine klare Unterscheidbarkeit zwischen den politischen Parteien brauchen. Die Autoren, die sich in unserer Studie mit Deutschland beschäftigt haben, die sagen genau das. Wir brauchen eigentlich wieder eine klare Differenz zwischen einer wertkonservativen Partei wie der CDU, die sie eigentlich mal war, und zwischen einer sozialdemokratischen Partei, die glaubwürdig für diese Grundwerte eintritt, die in ihrem Programm stehen.
Damit wären wir bei der Frage nach Strategien. Wenn man jetzt Ihre Aussage nimmt und diese Einschätzung, dann würde man ja vielleicht auch davon ausgehen können, dass die CSU in Bayern weiter eine sehr erfolgreiche Partei sein müsste. Die sind aber aktuell in Umfragen bei knapp 35% angekommen und damit weit entfernt von ihrer eigentlich erwarteten absoluten Mehrheit. Und die AfD bleibt weiter stark in diesem Land. Die haben ja eigentlich ein Profil, das sich jetzt erstmal nicht so stark verändert hat, in ihrer konservativen und immer wieder betonten sehr christlichen Tradition. Also nur das Image kann es nicht sein. Allerdings spielt ja diese Neoliberalisierung der Sozialdemokratie und die, ja, sag ich mal, in die Mitte-Rückung der CDU schon eine Rolle. Was sind denn Empfehlungen, die aus Ihrer Studie hervorgehen, die sich die demokratischen Parteien, nehmen wir jetzt mal CDU und SPD, irgendwie annehmen müssten?
Gestatten Sie mir noch einen Satz zur CSU. Ich glaube schon, dass das in gewisser Weise eine Bestätigung für die Thesen dieser Studie ist. Die CSU versucht ja gezielt oder nicht, das kann ich nicht einschätzen, Themen aufzugreifen, die Rechtspopulisten sehr nach vorne treiben, ne? Indem man etwa sich öffentlich über die Zahlen von Abschiebungen äußert und vieles anderes. Und genau das funktioniert ja nicht. Es macht die AfD in Bayern stark und die CSU rutscht ja gerade unten nach unten in den Umfragen. Was die etablierten Parteien, die bewährten Parteien tun können, das haben Sie ein bisschen angedeutet, finde ich, schon in Ihrer Frage. Und das würde ich bestätigen. Ich glaube, für fortschrittliche, für progressive Parteien kommt es darauf an, genau das Profil zu zeigen. Also eine klassisch sozialdemokratische Themen aufzugreifen und diese stark zu machen. Was nicht funktioniert, das haben wir in all den Ländern festgestellt, ist Rechtspopulisten quasi auszugrenzen, sie möglicherweise zu tabuisieren. Ja, das bringt nichts, weil es ihnen hilft, in ihrer Opferrolle sozusagen gegen alle anderen die Interessen eines Volkes oder so zu vertreten. Ja. Das funktioniert augenscheinlich nicht. Was funktioniert, ist, über die Themen zu reden, die die Menschen tatsächlich bewegen. Und das sind in vielen Fällen dann die Frage, wie ist der Zugang zu meinem Gesundheitsproblem, zu meiner Gesundheitsversorgung? Wie sieht es aus, auch mit unserer Infrastruktur hier vor Ort? Ja, wenn wir Menschen fragen, was wollen sie denn jetzt konkret geändert haben, dann nennen die häufig Themen wie die Busversorgung im ländlichen Raum oder so. Und ich glaube, wenn die klassischen großen Parteien genau diese Themen aufgreifen, dann werden die Rechtspopulisten weniger einflussreich.
Dabei spielt natürlich ein Begriff eine Rolle, den wir jetzt mal hier Glaubwürdigkeit nennen, der auch in der Debatte dazu kommt. Denn spätestens wenn die SPD mit so einem grundsozialdemokratischen Parteiprogramm zurückkehrte, würde man ihr vermutlich die Agenda und die erst rot-grüne Regierung und alles, was danach kam unter SPD-Beteiligung, an neoliberaler Praxis eigentlich vorwerfen. Wie kommt man denn sozusagen von diesem Problem weg?
Ja, ich glaube, dass für die sozialdemokratischen Parteien darauf ankommt, sich davon irgendwie zu distanzieren, also einen klaren Cut zu machen und zum anderen dann in die Zukunft zu schauen. Und dann, das ist sicherlich ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich beobachte im Moment, dass sich die SPD in Deutschland ja versucht, mit klaren sozialpolitischen Forderungen zu profilieren. Wir haben das in der Rente beobachtet, wir haben das jetzt beim Thema Mieten beobachtet. Aber natürlich wird es einige Zeit brauchen, bis die Glaubwürdigkeit zurückgekehrt ist, dass diese Parteien vollständig dafür einstehen und es ernst meinen.
Abschließende Frage, was mich bei solchen Studien und gerade Ihre Studie ist ja tatsächlich so eine Untersuchung, Strategien heißt also im Grunde genommen auch, kann ich mir durchlesen und als Politikerin und Politiker nehmen und eine Praxis draus ableiten, auch eine Empfehlung also. Inwiefern wissen Sie aus Ihrer Arbeit, dass solche Studien genauso auch von den Praktikerinnen und Praktikern wahrgenommen wird?
Also wir haben den Eindruck, dass das durchaus so ist, auch von ganz unterschiedlichen Parteien interessanterweise. Was eine wichtige Voraussetzung dafür ist, ist, dass man am Ende nochmal diese Studien ganz, ganz knapp zusammenfasst. Wir versuchen das am Ende mit 10 Do's and Don'ts. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für politische Praktikerinnen und Praktiker. Denen geht es wie Ihnen, die setzen sich nicht hin und haben Zeit, diese 200 Seiten zu lesen, sondern die brauchen dann die etwas kompakte Zusammenfassung. Und wenn das geleistet wird, ist unser Eindruck, dann hat das durchaus einen Effekt.